The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Einen schönen Mittwochabend und hallo zu einer neuen Ausgabe von unserem Ego FM Talk Radio. Heute freue ich mich sehr auf meinen Gast. Mit 30 Jahren hat er nämlich einen einsamen Leuchtturm an der norwegischen Küste gepachtet. Über 30 Jahre hat sich der gelernte Seemann und Psychologe genau um diesen gekümmert und war dem Meer, seiner Schönheit, aber auch seiner Gewalt ausgesetzt. Und davon wollen wir heute erfahren. Ich freue mich sehr. Thomas Bickert ist heute bei uns. Grüß dich, Thomas.
Hallo.
Thomas, wir haben uns schon darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Du hast mir gerade eben auch nochmal erzählt, du bist ja mittlerweile auch Norweger und in Norwegen duzt man sich einfach. Das ist Tradition.
Das stimmt, ja. Ich sage mal, wir siezen nur den König und dann hängt die Latte hoch.
Das stimmt.
Also ich finde, das ist direkter und netter, sich zu duzen.
Ja.
Und das ist Skandinavien-like, ist das auch.
Thomas, du hast dir nach einer Ausbildung zum Seemann, da möchte ich auch später gleich nochmal kurz drüber sprechen, und dem Studium der Psychologie einen Kindheitstraum erfüllt. Du bist an die Westküste Norwegens ausgewandert, hast da einen alten Leuchtturm gepachtet. Lass uns erst nochmal kurz zurück auf deine Kindheit blicken. Woher kam denn damals dieser Wunsch, irgendwann mal auf einem Leuchtturm zu wohnen oder zu arbeiten? Was war der Auslöser deiner Meinung nach?
Also ich bin mein Leben lang mit dem Wasser verbunden gewesen. Meine Eltern sind schon Kajak gefahren mit uns, als ich noch nicht mal ein Jahr alt war, weiß ich von Erzählungen, und so meine Erinnerungen setzen so ein, 10., 11., 12. Lebensjahr. Ab da sind wir immer in Norwegen gewesen und immer mit dem Kajak auf dem Wasser. Also diese Verbindung zum Meer, die war bei mir immer da und die ist auch wirklich tief und die ist auch nach wie vor genauso. Leuchttürme hatte ich erstmal gar nicht so auf dem Schirm, so wie andere Leute. Also diese Symbolik des Leuchtturms und dieses in Anführungsstrichen Klischee, das war bei mir erstmal gar nicht so. Das war dann eher Zufall, dass ich genau auf dieses Haus, über dieses Haus gestolpert bin. Und das ist mir wirklich über den Weg gelaufen. Also das, die Einheimischen sagen immer, der hat mich gefunden, weil auch keiner sonst so durchgeknallt gewesen wäre, da so viel Arbeit zu investieren.
Du warst schockverliebt tatsächlich in diesem Moment, habe ich gelesen.
Ja, also ich habe immer von dieser, ich nenne das die Schnittstelle zwischen Land und See geträumt. Das kann ein Boot sein, aber das ist halt immer sehr begrenzt, auf dem Boot zu sein. Und ich habe immer davon geträumt, so nah wie möglich am Wasser zu leben. Mhm. Und ich bin so ein von der Seele so ein keltischer Typ. Also Schottland, Irland, diese steilen Küstenabbrüche mit grünen Weiden obendrauf und so ein bisschen rauer Nordatlantik, das hat meine Seele immer schon tief berührt. Und dann stand irgendwie dieses Haus da und das ist richtig. Also ich habe den gesehen und habe da nur mit dem offenen Mund gestanden und gedacht, das gibt's doch gar nicht, dass man hier so ein Haus hinstellt. Also die deutsche Sprache hat ja nur den Begriff Leuchtturm. Mhm. Es ist ja kein Turm in dem Haus, in dem Sinne. Es ist, wie die Engländer sagen, Lighthouse, ein Haus auf der Klippe, wo eben dieser Leuchtturm dran gebaut ist. Aber das ist aber diese Position da fast 50 Meter über Meer ist einfach unfassbar.
Ich habe ja, man sieht es ja auch auf deinem Buchcover, es ist ein unfassbar tolles Bild, das du, glaube ich, auch selbst geschossen hast, weil du selbst auch gerne Fotos machst. Du bist auch Fotograf. Unvorstellbar, da so lange Zeit zu leben. Da sprechen wir gleich drüber. Du schreibst genau in diesem Buch auch, ich mag mich am Meer. Das drückt wahrscheinlich genau das aus, was du gerade gesagt hast, diese Lebenseinstellung einfach zum Wasser, oder?
Ja, das ist das eine, diese Nähe zum Meer, diese Nähe zum Wasser. Und dann ist aber auch nochmal, also das Meer hat ja ganz verschiedene Facetten. Und wenn ich sage, ich mag mich am Meer, dann ist das schon mehr in dieser nordischen Richtung. Und mir ist auch immer wichtig, dass Horizont dabei ist. Im Fjordland zum Beispiel kann man ja auch sich am Meer aufhalten, ohne den Horizont zu sehen. Mhm. Für mich ist diese Weite des Horizonts immer wichtig. Kann man psychologisch auch erklären, dass die Seele einfach da so ein bisschen frei schweifen kann und nicht sofort eine Reflexion wieder kriegt. Und das stimmt, das ist genauso. Das fühlt sich so an. Ich mag mich am Meer.
Mhm. Das Meer gibt Antworten auf Fragen, die ich mir noch gar nicht gestellt habe, schreibst du in deinem Buch. Was waren das für Fragen, die du in deinem Leben bisher nie so wirklich präsent vor dir hattest?
Also ich bin immer ein Zweifler gewesen, was so Schule angeht und so. Ich habe immer alles hinterfragt, aber ich habe eigentlich nie meinen eigenen Lebensweg so hinterfragt. Ich bin immer einfach losgegangen. Und wenn ich dann aber am Meer gesessen habe und gerade bei großen Wellen, die wirklich beeindruckend sind und uns unsere Kleinheit eigentlich vorführen, was viele Menschen bedroht. Ich fand das immer tief glücklich, diesen Moment. Kommen dann plötzlich so Antworten oder so eine Kombination aus Frage und Antwort. Warum mache ich das eigentlich? Oder was mache ich eigentlich? Worum geht es wirklich? Und die Frage habe ich so eigentlich vorher gar nicht gestellt, weil ich gar nicht so in dieser Richtung so viel unterwegs war. Und da kommt das plötzlich, da wird das plötzlich präsent. Was mache ich hier eigentlich? Und worum geht es?
Worum geht es eigentlich, wenn man auf der See tatsächlich auch arbeitet? Du bist ja gelernter Seemann, also mit 19 Jahren hast du eine Ausbildung gemacht. Mal für all die Menschen, die sich unter diesem Berufszweig wenig vorstellen können, was macht man denn als Seemann?
Ah, das ist eine gute Frage. Es kommt tatsächlich extrem darauf an, auf welchem Schiff, Fahrzeug man unterwegs ist. Also ich habe da auch ein weites Spektrum abgedeckt. Ich habe gelernt damals auf sogenannten Semicontainern, das sind so ganz moderne Schiffe gewesen vor 30 Jahren, die eben Container gefahren haben. Da fing das so an mit oder für fast 40 Jahren schon. Da fing das, nee, 40 Jahre, genau. Da fing das an mit der Containerfahrt. Wir konnten aber noch Stückgut laden, also eigene Bäume und also so Geschirr an Bord, wo man eben Kisten mit Kran bewegen kann, große Kisten mit Autoersatzteilen zum Beispiel. Und da besteht die Arbeit eben größtenteils aus zwei Bereichen. Eine ist permanent Rost entfernen von dem Schiff und neu malen. Wir sagen malen, nicht streichen. Und die andere Sache ist eben der nautische Teil, wo man eben Wache geht. Also das heißt, 8 Stunden am Tag ist man eingeteilt, um auf der Brücke eben Wache zu gehen. Das ist einmal Ausguck halten und dann auch Ruder gehen. Also das Schiff zu steuern, wenn das nicht immer Autopilot fährt. Ich habe aber auch genau die andere Seite kennengelernt. Ich bin dann später, ich habe die Lehre nicht zu Ende gemacht. Ich habe das abgebrochen irgendwann, weil mir das eben zu langweilig war. Ich bin aber als Psychologiestudent zweimal lange Fahrzeiten gefahren auf sogenannten Jugendschiffen. Das sind alte Traditionssegler gewesen, die mit schwer erziehbaren zur See gefahren sind. Das sind solche pädagogischen Projekte gewesen, wo man versucht hat, da so ein bisschen Struktur in das Leben von den Jungs zu bringen. Und in der zweiten Fahrzeit, das waren tatsächlich 6 Monate, wo ich durchgängig auf dem Schiff war, da habe ich auch meine Diplomarbeit über Burnout bei Pädagogen geschrieben. Und das ist so die ganz andere Seite. Das ist halt ganz klassische Seemannschaft, ganz viel Taue, Knoten, also so wie man das von ganz früher kennt. Alles geht sehr langsam, also im Gegensatz zu Containerschiffen, wo alles irre schnell geht. Und da ist eben ganz viel Handarbeit noch angesagt. Nun kann man sagen, okay, das ist so ein Spezialfall, den gibt es heute gar nicht mehr. Das stimmt aber eben nicht, weil heute auch in der Kreuzfahrt, also es gibt ganz viele Kreuzfahrer, die eben alte Segelschiffe benutzen für ihre Touren. Also das ist tatsächlich ein sehr großer Markt in ganz Europa. Holländer, Dänen und sie, die haben richtig Hunderte von solchen Schiffen. Und da braucht es natürlich Leute, die das auch können. Aber dazwischen ist eben ein Riesenspektrum und heute sind die Containerschiffe so riesig, das sind ja Städte, ne? Also das ist so, das ist auch, ich bin ja, nenne mich maritimer Psychologe, das ist die andere Seite. Ich arbeite viel mit solchen Problematiken, die auf diesen modernen Schiffen eben auftreten, Einsamkeit und soziale Strukturen und sowas.
Auch tatsächlich die Meereskrankheit an sich, die du quasi erforscht, also das Übelwerden auf einem Schiff, was passiert da eigentlich, woher kommt es eigentlich, ist auch ein großes Thema für dich mittlerweile.
Die Seekrankheit,
Die Seekrankheit, genau. Jetzt klingt das alles erstmal natürlich sehr romantisch, vor allem für jemanden wie dich, der quasi nach der Schule sich dazu entscheidet, auf hohe See zu gehen. Fragen tut man sich dann allerdings doch, wie sehr so eine Zeit auf hoher See prägt. Du hast ja während der Zeit auch im Kriegsgebiet gearbeitet, warst da im Einsatz, Libanon 1983. Wie war das am Ende dieser Zeit? Ist dann noch irgendwie ein Fünkchen Romantik fürs Seemannsdasein übrig geblieben oder hattest du danach die Nase voll?
Ja, das ist eine tolle Frage. Das ist tatsächlich komplett zweigeteilt. Also ich nenne das den Bacillus der See. Also wenn man einmal zur See gefahren ist, dann lässt ihn das nie, nie wieder los. Und man muss da immer wieder zurückkehren, aber ganz unterschiedliche Weise. Ich würde das nicht direkt mit Romantik verbinden, weil da hast du völlig recht, die ist komplett kaputt gegangen auf diesen Containerschiffen. Und gut, ich hatte nun auch echt das Pech, mit 19 da in den Krieg zu geraten, was bei mir wirklich Traumata ausgelöst hat, die auch später nochmal hochgekommen wieder sind, was auch im Buch beschrieben wird. Also die Romantik, die ist komplett weg gewesen. Aber dieses Gefühl, zur See zu fahren, sich mit dem Meer zu verbinden, mit dem Respekt und der Liebe dazu auch. Also Respekt ist ganz wichtig, nicht Angst, aber Respekt vor diesem Element, das ist geblieben. Ne? Das würde ich schon sagen. Aber die Romantik, nö. Also auf Segelschiffen, das ist schon noch was anderes. Also da oben vorne auf dem Vorschiff von so einem Segelschiff, was ja keine Motorgeräusche hat, wo man nur dieses Rauschen dann hört von dem Bug, der durchs Wasser geht, in Sonnenuntergang, das ist schon richtig geil noch.
Mein Chef nimmt mich tatsächlich seit Corona-Jahren auf seinem kleinen Segelschiff jedes Jahr mit. Ich habe festgestellt, dass das einer der schönsten Urlaube ist, weil man, wie du sagst, man sitzt auf dem Schiff, man guckt einfach aufs weite Meer hinaus und kommt wahnsinnig toll zur Ruhe. Also es ist eine super schöne Angelegenheit, das Segeln.
Ich ja, das finde ich auch. Und also gerade vom Wind vorangetrieben werden ist nochmal was anders, weil es so eine Verbindung des Elementes ist. Ne? Also das ist irgendwie, es ist irgendwie eine ganz andere natürliche Art, als mit so einem Motor sich zu bewegen, finde ich
ja,
zumindest.
Total.
Man spürt das ja auch im Ruder, den Druck und diese Balance beim Segeln zwischen dem vorwärtsgetrieben werden und dem Druck des Segels. Also das finde ich auch total schön nach wie vor.
Thomas, ich träume tatsächlich seit meiner Kindheit davon, mal ein Radiostudio in einem Leuchtturm zu besitzen und von dort oben meine Radiosendungen auszustrahlen. An dort oben leben habe ich allerdings noch nie gedacht. Erzähl uns doch mal kurz, wie es damals dazu kam. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, du warst schockverliebt, als du diesen Turm das erste Mal gesehen hast. Wie ging es dann weiter?
Das ist ein guter Freund von mir, der in Ostnorwegen, also an Oslofjord wohnt, aber aus dieser Ecke kommt. Der hat mich irgendwann mal mitgenommen. Und da auf der Reise habe ich mich schockverliebt. Das war 86, glaube ich. Das heißt, das war zu Anfang meines Studiums. Ich habe dann während meines Studiums, habe ich mich sehr viel mit der, ich habe dann auch Sportwissenschaften studiert, mit der Verbindung zwischen Bewegung in der Natur und psychischer Entwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung. Auch für Führungskräfte habe ich mich beschäftigt. Wir haben dann eine Firma gegründet, wo wir tatsächlich alpinen Skilauf verbunden haben mit diesen Fragestellungen, was ganz gut funktioniert hat. Und dann war ich auf der Suche eben für den Sommer. Und natürlich in meinem Traumland, ich wollte ja immer nach Norwegen ziehen, da diesen Sprung dann zu machen, irgendwas zu finden, wo man das eben anbieten kann. Also wo man praktisch Führungskräften oder auch anderen Leuten eben diese Verbindung zwischen Bewegung in der Natur und Persönlichkeitsentwicklung und Coaching anbieten kann. So, und dann bin ich auf die Suche gegangen und da stolperte, ich bin auch in dieser Gegend wieder gewesen, stolperte ich plötzlich über diesen Leuchtturm. Also würde jetzt zu lange dauern, die ganze Geschichte zu erzählen, aber tatsächlich wurde mir der angeboten von der Gemeinde, weil ich wollte da eigentlich was anderes mieten, aber die sagten, Mensch, wir haben Leuchttürme, die leer stehen, vielleicht kannst du die ja verwenden. Und das war natürlich der noch viel größere Schock, dass dieses Ding plötzlich zur Verfügung stand, wo ich ja immer gedacht habe, ja, okay, das ist halt ein super Traum, ne? Wie du sagst, da mal übernachten, das wäre ja schon der absolute Hammer. Ne?
Ja.
Und dann bieten die mir das an irgendwie. Und ich natürlich mit der rosa Brille sofort mich drauf losgestürzt. Ich habe immer eine rosa Brille gehabt, sonst hätte ich wahrscheinlich all die Sachen nicht gemacht in meinem Leben und habe nur das Potenzial gesehen, was in dem Haus ist und nicht den Schimmel und den Dreck und die kaputten Leitungen und alles, was die Realität eigentlich zu bieten hatte da. Ne?
Du musstest tatsächlich erstmal richtig viel Geld hinein investieren in diesen Turm oder in dieses Haus, damit es überhaupt irgendwie verwendbar ist. Ganz kurz nur zu diesem Moment, das beschreibst du in deinem Buch nämlich sehr, sehr schön, als du tatsächlich diesen Pachtvertrag in der Hand hattest. Das war 1994 im April. Eine Unterschrift hat dich da quasi von deinem Traum getrennt und da gab es einen schönen Moment mit einem Adler.
Ja, das wir haben echt überlegt, ob wir das rausnehmen aus dem Buch, weil das so klischeeartig und so also ein bisschen durchgeknallt klingt, aber es ist einfach genau so gewesen. Ich habe natürlich davon geträumt, ich habe irgendwie, dachte ich voll drauf, mache ich jetzt und dann liegt dieser Vertrag vor mir und zwar muss man sich das vorstellen in diesem, auf der Küchenarbeitsfläche und das ist also völlig durchgeknallt, man guckt, also da ist die Küchenarbeitsfläche, dann ist ein Fenster und dahinter ist nur noch das Meer und man sieht das Westkap von Norwegen auf der anderen Seite der Bucht da, ne? Also es ist eine völlig unfassbare Aussicht. Dann liegt dieser Vertrag da, der mir nicht nur meine Träume, das ist ja ein Crescendo meiner Träume gewesen. Ich habe von einem Haus am Meer geträumt, ja, aber doch nicht so ein Haus. Ne? Also das ist ja die Überzeichnung meines Traumes eigentlich gewesen. Liegt vor mir, eine Unterschrift entfernt und da habe ich echt Schiss gekriegt. Da ist so diese, kann man in der Psychologie gut erklären, also die Verbindung zwischen Emotion und Kognition. Da ist immer der vernünftige Kopf, hat gesagt, was machst du denn? Ich habe eben kein Geld, ne? Ich habe nur meine Arbeitskraft erstmal gehabt. Und ich konnte die Sprache nicht. Also es hat eigentlich nichts dafür gesprochen, das irgendwie zu machen, weil ich eigentlich die Voraussetzung gar nicht hatte. Und mein Herz hat gesagt, das ist die einzige, einmalige Chance in deinem Leben, du musst das unterschreiben. Mhm. Und die haben sich halt gestritten und ich habe richtig geschwitzt, ich habe richtig gezittert da. Ne? Mhm. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Es war eine Unterschrift, wie du sagst. Ne? Und dann, und das ist eben so speziell an dem Haus, weil da eben diese komische Kante ist, gibt es da immer so eine kleine Aufwindwalze. Und da legen sich auch Möwen mal hin, hängen sich so in der Luft auf. Die schweben ohne Flügelschlag an derselben Stelle, weil die so einen richtigen schönen Gegenwind kriegen mit einem leichten Aufwind. Und dann hing da dieser Adler, ne, 2,50 Spannweite, so 5 Meter vor dem Küchenfenster und guckt mich an. Ne? Und ich dachte, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein.
Kann nur ein Zeichen sein.
Genau, also ich bin eigentlich nicht so ein super spiritueller Mensch und ich glaube auch nicht an so Zeichen, aber ich dachte, also wenn es Zeichen gibt, dann ist das jetzt einfach das Zeichen, mal die Kognition auszuschalten, und in die, das ist für mich auch heute noch Thema, ich nenne das Unsicherheit mit Bindestrich geschrieben, sich wirklich da reinzuwagen und diesen Schritt zu machen. Und dann habe ich unterschrieben und es nie bereut.
Toll. Die erste Zeit hast du erstmal allein dort gelebt. Vielleicht kannst du uns mal das Gefühl beschreiben, Mutterseelen allein, so in the middle of nowhere, am gefühlten Ende der Welt, in einem Leuchtturm zu leben, in einem Haus am Meer.
Ja, das ist also, da gibt es zwei wichtige Aspekte. Zum einen ist das nur aus der Sicht des Landmenschen das Ende der Welt. Und ich beschreibe das auch immer als das Ende der Welt. Aber was eben ganz wichtig ist, diese Schnittstelle wieder, ne, für die Seeleute, es ist der Anfang der Welt. Also da fängt die Welt wieder an für die Seeleute, wenn die von See kommen mit ihren Schiffen und diesen Leuchtturm sehen. Ne? Das ist wichtig, diese Schnittstelle zu verstehen. Ich glaube, das ist auch ganz viel mit der Symbolik des Leuchtturms hängt damit zusammen, ne? Dass es eben aus zwei Sichten ganz verschieden ist. Naja, und wie ist das da zu leben? Ja, also wie gesagt, ich hatte überhaupt keine sozialen Kontakte. Es gab keine Handys zu der Zeit. Es gab keine Telefonleitung. Ich hatte ja kaum Strom und auch kein Wasser und kannte die Nachbarn nicht, konnte auch noch kein Norwegisch. Und war wirklich, wirklich, wirklich auf mich allein gestellt da, ne? Und zurückgeworfen auf mich selbst. Und das war natürlich genau das, was ich auch gesucht habe. Und das beschreibe ich aber im Buch ganz ehrlich auch. Nach 2 Wochen hat mich das dann auch erwischt. Ne? Und das ist so ein, im Grunde, also aus psychologischer Sicht ist es eben das, dass es keine Resonanz von außen gibt. Das heißt, alles, was ich tue, wird immer nur von mir selber zurückreflektiert. Und das heißt, ich werde gezwungen, mich selber immer deutlicher zu sehen. Und nicht alle Teile davon will ich eigentlich sehen. Ne? Das ist so ein Phänomen, was bei vielen oder den meisten Menschen eigentlich so ist. Und da musste ich richtig ein paar Tage arbeiten. Dann habe viel meditiert und mich mit dem auseinandergesetzt und bin da auf einen echt guten Bodensatz gekommen. Es gibt da gute Untersuchungen auch, ganz alt schon, Fridtjof Nansen hat da schon zu Untersuchungen angestellt und der sagte, der alte Polfahrer, ne, aus der Norweger, der sagte irgendwie, eine wirklich wesentliche Persönlichkeitsentwicklung braucht in Phasen völlige Einsamkeit. Und das würde ich unterschreiben heute. Also, weil ich einfach nicht mehr abgelenkt bin. Ich bin nicht, ich kriege keine Resonanz von außen. Und dann ist so ein Leuchtturm natürlich der perfekte Ort. Nun hat sich das dann mit der Zeit auch geändert. Das ist nicht so einsam da geblieben, weil ich eben dann eben Zimmer vermietet habe und dann ja auch meine Frau dazugekommen ist. Und wir relativ bekannt wurden, kamen da immer mehr Leute und irgendwann waren es tatsächlich eher zu viele Leute im Sommer als zu wenig. Das hat sich also über die Jahre komplett geändert dann.
Hatte dann die Ruhe wieder gefehlt. Nur so für den Hinterkopf, für unsere Hörer, dass man sich das vorstellen kann, das nächste Dorf war nur ein paar Kilometer entfernt mit circa 30 bis 50 Menschen, die damals dort gelebt haben, hast du erzählt. Du schreibst in deinem Buch, dass es relativ schwer war, in diese Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden. Natürlich diese Sprachbarriere, aber was gab es sonst noch für Probleme?
Naja, das ist zweigeteilt. Also die Norweger sind ein ganz liebes, freundliches Volk, gerade die Westländer, die extrem hilfsbereit sind. Also wenn man Hilfe braucht, sind die alle da, Tag und Nacht, ob Ostern oder Weihnachten. Aber über die Jahre bin ich natürlich, habe ich auch die Sprache perfekt gelernt und da gab es plötzlich so eine magische Grenze, die ich erst nicht so richtig verstanden habe. Da und zwar, wenn ich auf Augenhöhe mitreden wollte, dann war ich plötzlich nicht mehr dabei, dann war ich draußen. Das ist einfach, ich bin eben kein Norweger, ich bin Ausländer. Und das ist eben dieser Kulturunterschied. Das heißt, wenn wir in eine Diskussion kamen, dann später über irgendein Thema, es ist völlig egal, was das ist, und ich anderer Meinung war, war das, weil ich Deutscher bin und nicht, weil ich eine andere Meinung hatte. Also ich wurde reduziert auf meine Herkunft. Ne? Und das war schwierig. Das ist so das eine. Und dann gibt es Kommunizieren, gerade Männer da auf eine sehr seltsame Weise. Und zwar teilen die nichts, was in ihnen drin ist. Gibt es auch einen speziellen Grund. Das habe ich eigentlich jetzt die letzte Zeit erst richtig erfahren, warum das so ist. Die teilen nichts wirklich Inneres und die legen sich auch nie fest. Also ich kann nicht zu meinem Nachbarn gehen und sagen, sag mal, wollen wir Mittwoch irgendwie mal fischen gehen, 18 Uhr oder so? Und dann sagen die immer, ja, müssen wir mal gucken. Skal wie show, sagen die dann. Und das heißt so, ja, gucken wir mal. Und das geht nicht. Also es ist denen nicht möglich, eine Uhrzeit festzulegen. Man muss sich dann mit dem Auto bewegen und dann sieht man, der andere fährt und dann trifft man da sich irgendwie. Anders geht das nicht, weil die sich nicht festlegen können.
Du hast eine sehr schöne Geschichte mal erzählt, quasi wie man sich so einen Smalltalk unter Norwegern vorstellen kann, an einer Hausmauer, glaube ich, hast du dich öfter mal mit Leuten getroffen und da ist nicht wirklich viel bei rumgekommen, also so konversationsmäßig. Kannst du uns das nochmal mitnehmen in so eine Gesprächsrunde, wie sah die aus?
Das kann ich gerne tun, ja. Nun würde ich nicht sagen, dass da nicht so viel rumgekommen ist bei. Auf der Informationsebene ja. Also es werden wenig Informationen ausgetauscht und trotzdem ist das eine gewisse Sozialhygiene, die da stattfindet, die eben auch auf eine sehr spezielle Weise stattfindet. Das ist ja, also es ist so gewesen, dass schon auch der Leuchtturm von den Einheimischen immer mal besucht wurde und ich habe mich dann häufig, wenn ich ein Auto gesehen habe, rausgestellt auf diesen Platz, da ist so eine hüfthohe Mauer, die eben das Wasser draußen hält und da stellt man sich dann so hin und dann stellt der andere sich daneben, ganz wichtig, man guckt sich nicht an, man stellt sich mit so einem halben Meter, Meter Abstand daneben, guckt aufs Wasser und dann sagt der eine irgendwann, ja, da. Was so viel wie heißt, ja, in Hamburg sagt man, ja, muss ja, ne? Also es hat eigentlich kein Informationsgehalt so gesehen, aber es hat eben einen sozialen Gehalt. Also man, das ist so eine Friedenserklärung, ja, alles gut, ich bin in friedvoller Absicht hier, würde man bei den Indianern sagen. Und dann sagt der andere, ja, da. Was das erwidert dann. Ne? Und dann kann es schon mal eine längere Pause geben. Und dann kann der eine dann sagen, ja, hast du Wetter gehört? Ja, nichts Besonderes. Und das war es im Grunde auch schon. Und das ist im Grunde ist es nur, du bist nicht alleine, es ist, wir sind auch da und wenn es Probleme gibt, halten wir zusammen. Ne? Also auf dieser Sozialhygiene-Schiene ist das schon ein wichtiger Austausch. Man wird auch immer gesehen. Also wenn ich ein Problem mit meinem Boot habe da draußen, ne, und da ist kein Mensch und trotzdem sehen mich alle. Also wenn da irgendwas passiert, sind sofort alle da. Das ist total irre. Aber es wird eben nicht gesprochen. Also es wird nicht auf dieser informellen Ebene, wie ich ja, ich bin ja Kommunikationswissenschaftler auch, in der Psychologie war das mein Spezialgebiet, ich bin ja durchgedreht. Ne? Also man kann einfach nicht reden mit dem. Wenn ich meinen besten Freund da frage, und, wie ist denn mit der Liebe? Dann überlegt er so ein, zwei Minuten, dann sagt er, naja, ist immer schwer zu sagen. Ne? Und das war's.
Spannend auf jeden Fall. Windstärke 15 heißt dein Buch, wo die Freiheit wohnt, mein Leben im Leuchtturm am Ende der Welt. Thomas, diese Windstärke 15, die hast du in Norwegen ja tatsächlich erlebt. Kannst du uns mal vergleichbar beschreiben, wie viel Wind das genau ist? Also Windstärke 10 hat man ja hier und da vielleicht schon mal an der Nord- oder Ostsee erlebt. Aber 15, kann man da noch atmen überhaupt?
Ja, schwierig. Also zu der technischen Seite ist es so, dass also Meteorologen unterscheiden immer streng zwischen Böen und Mittelwind. Und ich rede immer nur vom Mittelwind. Also das sind mittlere Windstärken, keine Böen. Böen können immer sehr viel stärker sein. Und wenn die meisten Leute sagen, ich habe Sturm erlebt, dann sind das fast immer Böen. Meteorologen winken dann ab und sagen, das ist lange kein Sturm gewesen. So. Was ich eben nicht wusste, das ist wirklich der stürmischste Platz von ganz Europa. Es gibt vielleicht noch ein paar Bergspitzen, wo das ähnlich ist. Aber sonst gibt es das eigentlich nicht. Wie du sagst, ab Windstärke 10, 11 geht das los, dass das Atmen schwer wird, weil die Luft einfach mit der Geschwindigkeit auch an mir vorbeizieht. Das heißt, je stärker der Wind, desto mehr Kraft muss ich aufwenden, richtig mit Kraft einzuatmen. Und bei so ab Windstärke 12, 13 ist das, fängt das an, wirklich schwierig zu werden. Da muss ich mich schon entsprechend hindrehen, damit das überhaupt noch funktioniert. Zu den Windstärken, diese Beaufort-Skala, unsere hier im Westen, die geht zurzeit bis 12, die ging früher bis 18. Es wurde in den 70er Jahren erst geändert und bis 18 geht sie auch noch in China und Taiwan wird das noch verwendet heute, wegen den Taifunen, die wir haben. Der Wind hält sich ja nicht an 12 Windstärken. Deswegen messen wir eigentlich immer in Metersekunde Windstärke 12, was als Mittelwind unvorstellbar ist. Das gibt es in Deutschland ganz selten. Das ist wirklich ein Mittelwind. Das heißt, über 10 Minuten nicht weniger als diese 12 sind 32 Metersekunde. Und wir haben den norwegischen Rekord, halten wir mit 48,6 Metersekunde. Was fast das Doppelte ist. Ne? Also nicht ganz das Doppelte, aber so. Und in Böen eben auch schon mal 65, 70. Ne? Das ist wirklich gefährlich. Du fragst, wie sich das anfühlt, wie das das Bild dazu, das kann man nicht wirklich beschreiben. Mir ist dazu ein Bild mal aufgegangen, wo viele Leute was mit anfangen können. Wenn du dir vorstellst, du fährst mit 120, 130 mit deinem Auto auf der Autobahn und dich überholt ein Haus mit 230, dann hast du eine ungefähre Vorstellung,
okay,
davon, was da für ein Winddruck auf diesem Haus steht.
Stimmt es, dass du tatsächlich eher mehr Respekt, also Angst, Respekt vor den Wellen als vor dem Wind hattest?
Also den Wind kann man immer noch einigermaßen einschätzen, habe ich auch Lehrgeld gezahlt, aber das ist, wenn man so die bestimmten Ecken kennt, um das Haus rum gibt es eben so Wirbel und da kann auch mal, ist mir ganz zu Anfang passiert, dann bin ich ums Haus, dachte mit meinem Kaffee, habe ich noch geraucht damals, mal ein bisschen raus, den Sturm in die Nase, komme ich um die Ecke und dann macht es einmal wusch und dann ist meine Kaffeetasse leer. Nichts mehr drin und alles auf meinem Hemd. Es gibt da so Stellen, das lernt man aber schnell. Aber Wellen kann man eigentlich nie wirklich einschätzen, weil es immer größere Wellen, sogenannte Freak Waves, geben kann, Waves da draußen speziell. Das heißt, ich muss einen respektablen Abstand halten zu dem, was gewöhnlich zu sehen ist an Wellenhöhe. Mhm. Und das sind einfach Dimensionen, die man sich nicht mehr vorstellen kann. Wir reden da nicht über 1, 2, 3 Meter, sondern wirklich über 20 Meter Wellen. Mhm. Wenn die eben auf eine Granitfelsküste treffen, dann gehen die auch mal 60, 80 Meter hoch. Mhm. Und da hat man einfach überhaupt keine Chance mehr, wenn man da zu dicht dran war. Was mir auch schon passiert, habe auch Lehrgeld bezahlt, eine Videokamera mal verloren, aber ich würde nicht sagen Angst. Es gab Situationen, wo ich Angst hatte, aber ich habe großen Respekt. Und viele von den Touristen, die sind da nicht, die kennen das natürlich nicht und gehen da viel zu nah dran. Und es gibt so bestimmte Zeichen, auf die ich natürlich da achte dann, wo, wenn ich mich bewege. Und natürlich will ich immer nah dran, weil ich ja gerade, wie du sagst, auch Kameramann bin und Fotograf und natürlich spezialisiert war auf schlechtes Wetter und große Wellen. Und da muss man dicht dran, möglichst tief. Ne? Mhm. Aber das ist ein echtes Risiko, weil man kann da nicht mehr weglaufen. Also es ist viel zu schnell, auch über diese Klippen. Die sind auch nass und glatt und steil und Also, wenn man da einmal einen großen Fehler macht, war es das. Dann keine Chance.
Wahnsinn. Was dein Buch auch so besonders macht, sind tatsächlich diese wunderbaren Fotografien, die aus deiner Feder quasi stammen. Erinnerst du dich an einen Moment, den du irgendwie tatsächlich mehr als alle anderen im Herzen verankert hast während dieser Zeit?
Also ja, es gibt so 1, 2 Momente, die nach wie vor so spürbar sind. Ich glaube, das ist das erste Mal, das ist wirklich auch für mich wirklich speziell gewesen. Ich bin ja Seemann gewesen. Ich habe also eine Menge Wellen erlebt, auch auf kleineren Schiffen, also auf diesem Segelschiff haben wir wirklich auch Sturm erlebt. Und trotzdem, als dann der erste große Nordwester mit einer, was weiß ich, eine 8, 9 Meter Welle, es war aus der späteren Sicht überhaupt nichts Dramatisches, da aufgelaufen ist und ich dann abends war ich einkaufen gewesen und kam dann zum Leuchtturm gefahren und da muss man einmal ganz runter ans Wasser im Grunde und dann hat mein Fernlicht eben diese grünen Wasserwände da angeleuchtet, ne? Und da sind mir echt die Tränen runtergelaufen, weil das so eine Dimension hat, dass es nicht beschreibbar ist, ne? Mit diesem Basston auch. Und das hat sich, guck mal, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Schön. Das ist so berührend gewesen und es ist schon speziell, weil ich eben ja sehr vertraut bin mit dem Meer, aber eben als auf dem Schiff bin ich immer oben auf. Also ich kriege die richtige Kraft des Meeres eigentlich nicht mit, ne? Mhm. Und wenn aber so eine Welle eben an Land kommt und diese Vibration, dieses Dröhnen, eine ganze Granitnase, also eine Felsnase, eine Felszunge ins Wackeln kommt, die ist ja 50, 60, 70 Meter hoch und das scheppert alles. Ne? Da klirren die Gläser im Schrank, obwohl das reiner Granit ist. Ne? Das ist so das eine und das andere ist einfach diese Zeit ganz viel später, wo wir das Café hatten, meine Tochter war geboren und dann haben wir das Café gemacht, dann haben wir morgens immer das vorbereitet, so um 10, 9, 10 haben wir so die ersten Waffeln gebraten, Kaffeegeruch, Waffeln mit Kardamom so im Haus, dann die Möwen haben geschrien, häufig so im Sommer, ne, saß immer einer auf dem Schornstein, dann geht dieser Ton von der Möwe durch den Schornstein, habe ich meine Kleine irgendwie im Jacuzzi da in so einem Bauchgurt getragen, haben Waffel gebraten, haben wir Jan Gabarek gehört. Ne, so, das ist einfach diese Stimmung, also wirklich auch nochmal so eine soziale Zuspitzung mit einer tollen Familie, tolle Frau, tolle Tochter und also an meiner Traumstelle da zu wohnen. Da war, also ich dachte häufig, also wie, womit habe ich das eigentlich verdient, dass ich so ein Leben führen darf?
Ja, ne? Ja, wie in einem Traum quasi. Wie würdest du sagen, haben dich diese 25 Jahre in diesem Leuchtturm verändert oder was hast du mitgenommen für dein Leben dort?
Also ich würde sagen, es gibt so ein paar Sachen, die ich mitgenommen habe. Erstmal die wirkliche Eigenständigkeit. Also weil da draußen gibt es eben, wenn man nicht wirklich viel sich engagiert, gibt es keine Hilfe, kann man nicht die gelben Seiten anrufen. Und man lernt, dass man die allermeisten Probleme irgendwie trotzdem gelöst kriegt. Ne? Mhm. Und das kenne ich so aus der städtischen Umgebung gerade nicht. Da hat man irgendwas geht kaputt, dann steht man da und weiß nicht weiter, ruft irgendwen an. Aber dass man die meisten, wenn man eine gewisse Gelassenheit hat, und die lernt man da auch, eine gewisse Gelassenheit hat, dann kriegt man die meisten Probleme gelöst, vielleicht anders, als man sich vorgestellt hat, aber es gibt immer irgendwie eine Lösung. Und das ist, würde ich auch sagen, das prägt auch diese Menschen da draußen, diese Gelassenheit. Ne? Mhm. Dass man nicht so wie so ein aufgescheuchtes Huhn gleich durch die Gegend rennt. Das hat sich auch bei Corona gezeigt. Die haben eine ganz andere, so eine Wikinger-Gelassenheit da gehabt. Ja, das ist blöd irgendwie, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ne? Mhm. So, das habe ich in jedem Fall mitgenommen und das schätze ich auch. Also Problemlösefähigkeit und Gelassenheit. So, das sind so 2 Sachen. Und dann, naja, ich meine, ich bin jetzt einfach 30 Jahre älter, weiß ich, was davon jetzt Norwegen und das Meer gemacht hat und einfach das Alter generell. Also ich habe mehr Mut, Dinge auszuprobieren. Also ich habe das immer schon gemacht, auch Neues, wirklich ganz Neues auszuprobieren, habe aber früher viel mehr Angst gehabt und habe mich immer schlecht gefühlt, weil ich schon in der Schulzeit immer auf die Nase gekriegt habe dafür, dass ich eben der Ungläubige war und es eben nicht so geglaubt habe, wie die anderen das erzählt haben. Ne? Mhm. Und diese Fähigkeit habe ich deutlich entwickelt. Gut, das ist dann später als Unternehmensberater natürlich auch mein Handwerkszeug im Grunde, dass ich die Fragen stelle, die keiner hören will. Mhm. Und sage, warum macht ihr das so? Haben wir immer so gemacht. Nee, das reicht nicht. Also warum macht ihr das so?
Ja.
Ne? So.
Ja.
Und dieses, da dran zu bleiben und auch da in der Gelassenheit eigentlich wirklich hinter die Dinge zu fragen. Ne? Auch in der Politik oder so. Das ist schon, das würde ich schon so sagen. Aber das ist natürlich etwas, was im Alter auch so sonst passiert, glaube ich. Mhm. Hat es vielleicht verstärkt.
Wie sehr fehlt dir dieser Leuchtturm mittlerweile? Würdest du dich entscheiden, da nochmal hinzuziehen?
Nee, die Zeit ist vorbei. Also ich würde behaupten, dass ich sehr intensiv lebe. Also alles, was ich mache, mache ich immer sehr intensiv. Ich habe diese Zeit sehr intensiv genossen. Ich bereue nicht eine Sekunde davon. Und habe dann aber gemerkt, dass es einfach die Zeit sich ändert. Mir sind jetzt andere Sachen wichtig. Und ich habe dann einen langen, wirklich langen 2018 Abschiedsprozess gemacht, auch mit dem Leuchtturm, und habe mich wirklich von dem verabschiedet. Mhm. Und ich bin da ganz im Frieden mit. Also ich bin so vollgesogen. Ich habe natürlich als Fotograf, ich kann mir jeden Tag die Bilder, die Filme angucken. Mhm. Ich bin so voll davon. Also das ist nicht weg. Das ist auch nichts, was ich abgelegt habe. Ich bin durchtränkt damit, aber ich muss da nicht mehr hin. Mhm. Also ich fahre da auch vielleicht alle 2 Jahre mal auf einen Kaffee, fahre ich da mal hoch. Da ist immer noch ein Kaffee, kann man immer noch übernachten und Kaffee trinken. So, aber das ist relativ emotionslos. Das ist ein schöner Platz, aber mehr nicht. Weil es ist einfach eine andere Zeit jetzt. Ne?
Ja.
Es ist einfach, andere Dinge sind wichtig geworden jetzt.
Schön, dass man das so unterteilen kann tatsächlich. Thomas, seit 2023, quasi seit dem letzten Jahr, bist du jetzt wieder zurück hier in Deutschland. Du lebst in Hamburg und arbeitest als Coach für Führungskräfte und führst auch Trainings gegen Seekrankheit durch. Erzähl mal kurz, wie fühlt sich dieses neue Leben in Deutschland an?
Ja, das ist für mich tatsächlich ein bisschen überraschend. Das fühlt sich total klasse an, total authentisch und total richtig. Nun muss man sagen, ich hatte ja wirklich alles dann aufgebaut in Norwegen, was ich mir erträumt hatte. Ich habe ja dann eben auch mit Führungskräften gearbeitet, unabhängig von dem Leuchtturm, und hatte 2 Träume, die jetzt über waren noch. Ich bin ja jetzt 60 und hatte noch 2 Träume, die über waren. Ich wollte einmal ein Buch schreiben über diese Zeit, das habe ich jetzt gemacht. Und dann wollte ich diese Therapie gegen Seekrankheit, die ich vor 30 Jahren schon entwickelt habe, wollte ich einfach in die Welt bringen und wollte das größer machen, als das bis jetzt war. Und dazu musste ich einfach nach Hamburg. Und das hat einfach wundervoll funktioniert. Viel besser, als ich mir erträumt habe, schon wieder. Und dazu kommt aber natürlich, dass ich die ganzen sozialen Kontakte, alte Kollegen, meine Familie, bin ja Großvater schon, dass einfach diese Nähe zu auch den sozialen Strukturen viel näher ist. Und das macht mich total happy. Also das hättest du mir das vor 5 Jahren gesagt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, dass ich da mal weggehe, wo wirklich mein Traumland war. 5 Minuten habe ich vom Schreibtisch ins Boot gebraucht, eine Dreiviertelstunde ins nächste Skigebiet. Also besser geht's gar nicht. Und trotzdem ist die Zeit vorbei und jetzt bin ich super glücklich in Hamburg.
Schön. Seltsam, wie das Leben sich manchmal wendet. Ne? Dinge, die man sich Jahre im Voraus nicht vorstellen kann, entwickeln sich dann ganz anders, als man sich vorgestellt hat.
Ja. Das stimmt.
Thomas, die letzte Frage, die ich immer meinen Gästen am Ende des Gesprächs stelle, auch heute dir: Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Ah, gute Frage. Also für mich bedeutet Glück, wenn ich meine Ressourcen, das, was ich in mir trage, was ich manchmal noch gar nicht kenne, mutig auch wirklich anspreche und dem Raum gebe. Das heißt, nicht immer nur aus der Gewohnheit lebe, so habe ich das bisher gemacht, sondern Neues probiere, was ich spüre, das häufig weiß ich das nicht, dass das funktioniert, sondern wo kann man sagen, mein Herz oder wo auch immer das herkommt, meine Intuition sagt, Mensch, guck doch mal, vielleicht geht da was, vielleicht, also es treibt mich irgendwie in eine Richtung und mich nicht von meiner Kognition, von meinem Denken davon abhalten lasse. Und wenn das dann funktioniert, wenn das dann sich rausstellt, dass, oh, das ist genau richtig gewesen. Wie jetzt mein Zurückkommen nach Deutschland, wo ich dieses Institut gegen Seekrankheit gebildet habe. Natürlich habe ich da Zweifel gehabt, mein Kopf. Aber Glück ist für mich dann, wenn ich auf diese Stimme gehört habe, die erst ganz klein war, immer lauter wurde und gesagt hat, jetzt mache ich das, auch wenn ich nicht weiß, wie das wird. Und sich dann rausstellt, wow, genau richtig gewesen. Oh, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das ist Glück für mich.
Thomas, Glück bedeutet auch, so tolle Lebensgeschichten wie deine lesen zu dürfen in deinem Buch Windstärke 15. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier bei uns zu Gast warst. Fototechnisch allein schon, glaube ich, kann man dir auch auf deinem Instagram-Kanal folgen. Das habe ich auch schon ausgekundschaftet. Wenn man auf schöne Fotos steht, kriegt man da viel Material von dir zu sehen.
Dankeschön, ja.
Bis hoffentlich bald und vielen Dank dir.
Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht. Fand tolle Fragen und eine gute Stimmung. Danke dir.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.